ist auch für die Bewohner dann eine einfachere Kommunikation mit Angehörigen und so weiter. Also das war alles am Start, haben wir auch alles eingebracht gehabt. Und ich muss sagen, was es bedarf hätte, dass es richtig an die Stadt ging, wäre deutlich mehr Manpower gewesen. Also wir hätten, wenn man es wirklich, bin ich heute davon überzeugt, man hätte eigentlich eine Person komplett freistellen müssen, um das einfach den Endnutzern ein Stück weit mehr ans Herz zu legen und vor allem auch, sagen wir mal, die Dienstleistungen, die wir im Hintergrund hatten, auch Informationsdienstleistungen und so weiter, das muss halt auch alles gepflegt werden. Ja.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Peter Koch eingeladen. Er ist seit mittlerweile über 15 Jahren Geschäftsführer der Gaggenauer Altenhilfe. Pflegemanager des Jahres 2024 außerdem, und mir ist er vor allem auch durch seine zahlreichen Posts, auch unter anderem bei LinkedIn, eben aufgefallen zum Thema Pflegekammer. Darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen über die Digitalisierung in seinem Träger. Aber bevor wir damit loslegen, hallo Herr Koch, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Herr Schneeweiß, für die Einladung und bin auf unseren Austausch gespannt.
Herr Koch, kleine Vorstellungsrunde. Sie sind jetzt mittlerweile seit 15 Jahren bei der Gaggenauer Altenhilfe. Wie sind Sie denn da gelandet?
Ja, wie das halt so ist. Ne? Es gab eine Stellenausschreibung, ich habe mich beworben. Nee, Spaß beiseite. Also ich bin jetzt 15 Jahre in der Geschäftsführung der Gaggenauer Altenhilfe, war vorher schon auch als Einrichtungsleiter tätig und bin von Hause aus von der Grundprofession her Krankenpfleger. Habe dann mal Pflegemanagement studiert, ja, und habe dann so die verschiedenen Hierarchiestufen durchgemacht, komme ursprünglich, wie gesagt, aus dem Krankenhaus, bin aber schon relativ schnell dann in die alte Hilfe gewechselt. War gerade so die Phase der DRG-Einführung damals, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo ich dann ganz bewusst auch in die alte Hilfe gewechselt bin. Und es war schon spannend, was ich dort auch vorgefunden habe, gerade zu dem Thema Digitalisierung. Ja. Wenn man ja immer wieder sagt, ja, die Krankenhäuser sind da so viel weiter. Aber ich muss sagen, also ich habe schon in meiner ersten, während des Studiums in der ersten Stelle, damals als QM, auch schon eine Pflegedokumentationssoftware eingeführt. Ja. Und das war spannend, weil ich damals die Kolleginnen und Kollegen allein schon in dem Gebrauch einer Maus und so weiter unterweisen musste, weil das damals noch nicht so ganz gang und gäbe war. Geschweige denn, von diesem Wischen und Klicke und so, wie man das heute kennt. Also das war halt noch ein bisschen in der Zeit davor. Aber es war auch damals schon sehr spannend. Ja. Und da waren wir schon weiter als, ich kam von einer Intensivstation damals. Also da hatten wir damals noch per Papier alles dokumentiert im Viertelstundetakt. Ja. Und dann bin ich quasi in ein Pflegeheim gekommen und hast dann angefangen, schon auf digital umzustellen. Also es war spannend.
Ja, das mag ich glauben. Und bei der Gaggenauer Altenhilfe, das ist ja ein Träger, der eigentlich von klassischen Pflegeheimen, teilweise auch sogar mit Hausgemeinschaften Konzept, hat man ja schon mal in einem Podcast mit dem Kaspar Pfister hier gehört, über die ambulante Pflege bis hin zu Tagespflegen alles betreibt. Also wie groß ist denn der Träger jetzt insgesamt so?
Ja gut, also wir sind ja, also Gaggenau ist im Badischen, ja, hat so knapp 30.000 Einwohner. Wir von der Trägerschaft her versorge am Tag so rund 600 Klienten, Bewohner, Kunden. Es sind drei stationäre Einrichtungen, wie ich schon gesagt habe, Tagespflege, ein ambulanter Dienst mit dabei, betreutes Wohnen haben wir ganz groß, haben so roundabout 350 Mitarbeiter, biete eigentlich so die komplette Palette ab. Ja, so von der Nachbarschaftshilfe über Essen auf Räder bis zur spezialisierten Demenzbetreuung. Und ja, schon jetzt seit mittlerweile im achten Jahr betreiben wir eine Einrichtung nach dem stationäre Hausgemeinschaftskonzept. Und das ist schon sehr spannend. Also hat jedes Haus von unseren drei Häusern so seine eigene Spezifität, ja.
Ja, ist ein cooles Konzept. Und was ich, als ich mich schlau gemacht habe auf eurer Website, auch also sehr sympathisch fand, dass auf der Website auf einmal die Lieblingsrezepte teilweise dargestellt wurden. Und so. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, aufgefallen sind sie mir vor allem auch durch LinkedIn-Beiträge, unter anderem zum Thema Pflegekammer. Und ich muss zugeben, beim Thema Pflegekammer schaue ich wie Schwein ins Uhrwerk. Ich konnte von draußen, so von externer Sicht, nie so richtig nachvollziehen, warum das so ein Akt ist, eine Pflegekammer aus der Traufe zu heben. Vielleicht können Sie mir da mal auf die Sprünge helfen. Also was hat es denn damit auf sich? Also was sind denn die Vorteile einer Pflegekammer? Wie gründet man sowas und wie ist da der aktuelle Stand?
Gut, also das Thema Pflegekammer ist ja, wird ja breit diskutiert und auch sehr kontrovers diskutiert. Ich habe das eigentlich schon während meines Studiums, und das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, war das auch so Thema. Da haben wir uns halt viel mit diesem Thema auch beschäftigt. Ist gerade so im angloamerikanischen Raum und im europäischen Ausland läuft, da ist das ja schon gang und gäbe. Also eine starke Selbstverwaltung der Pflege ist einfach notwendig, dass der Berufsstand letztendlich auch sich im politischen Kontext entsprechend auch Gehör und Mitsprache Rechte, ja, erwirkt und erkämpft, ja. Und in Deutschland ist das viele, viele Jahre einfach, ja, so wirklich umgesetzt worden, ja. Und es ist mit sehr viel Vorbehalte auch bedacht, das Thema, weil natürlich so eine Kammer immer wieder bedeutet, dass halt die Vollzahl aller Pflegefachpersonen jetzt Deutschland, da wir föderal organisiert sind, muss man das auf Landesebene jeweils installieren, also dass alle Pflegefachpersonen eines Bundeslandes dann quasi verpflichtend in dieser Kammer auch dann organisiert sind. Ja, und nur so kann eine Kammer wirken, ja, weil man muss sich das ähnlich wie ein Parlament vorstellen. Also letztendlich soll die Kammer dann den ganzen Berufsstand abbilden. Und das heißt, müssen natürlich auch alle, die jetzt sagen wir mal, in dem Berufsstand aktiv sind, dann auch da Mitglied sein, ja, und sind dann auch sind wahlberechtigt und dürfen auch selbst gewählt werden, ja. Und Pflege hat also ein großes Thema, das wir seit Jahren oder man muss fast sagen Jahrzehnte als einen Schnitt vermocht haben, uns irgendwie zu organisieren. Ja, es gibt ja auch andere Organisationsformen, ich sag mal Berufsverbände oder auch Gewerkschafter. Ja, aber wenn man mal so in Summe schaut, was in der Pflege organisiert ist, da kommen wir auf maximal 10% aller Personen. Ja. Und das ist natürlich in einem politischen Kontext, in einem politischen System dann nicht unbedingt so wirkmächtig, sage ich mal, ja. Wenn ich mal da in anderer Branche anschaue, wenn wir uns mal einen Organisationsgrad, sagen wir mal, in der Metallindustrie anschaue, wo über 80% im Bereich der Gewerkschaften organisiert sind, die haben natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft, ja. Oder wenn wir jetzt gerade die Lokführer annehmen, ja, die da auch einen sehr, sehr hohen Organisationsgrad haben. Und das mangelt in der Pflege, ja. Und deshalb setze ich mich jetzt auch schon seit einigen Jahren halt dafür ein, dass wir einfach so eine berufsständische Organisation hinbekommen, ja. Und leider ist das halt ein sehr, sehr zähes Unterfangen, weil man einfach die Kolleginnen und Kollegen auch für dieses Unterfangen auch gewinnen muss. Und man muss es ganz kritisch anmerken, also unsere Berufsgruppe ist halt auch nicht sehr politisch unterwegs. Ja, also wir sind, was man verstehen kann, natürlich durch den Schichtdienst, durch die 24-7-Bereitschaft, die wir auch in den Kliniken und in den Pflegeeinrichtungen haben, sind wir halt schon sehr stark gefordert. Und da bleibt relativ wenig Zeit, sagen wir mal, politisch aktiv zu werden. Ja. Und das ist so ein bisschen das Manko, was wir haben. Ja. Und ja, und dass wir sowas halt aber auch brauchen, zeigt es immer wieder, wenn man sich verschiedene Bereiche in unserem System anschaue, wo Entscheidungen jetzt über die Pflege getroffen werden, dass da halt in der Regel keine Pflegefachpersonen mit am Tisch sitzen. Ja. Wenn wir wirklich was zum Positiven verändern wollen in unserem Berufsfeld, dann müssen wir einfach an die entscheidenden Tische mit heran. Und dazu braucht es Institutionen. Und da ist die Pflegekammer meiner Meinung nach natürlich das probate Mittel, um das auch zu erreichen. Ja, wenn wir uns gerade das aktuelle Thema anschauen, das haben Sie vielleicht auch schon in den Podcast hier gehabt mit dem Pflegekompetenzgesetz, was jetzt auf den Weg gebracht werden soll und wo halt auch nochmal klarere Kompetenzen im Bereich für die Pflegefachpersonen auch festgeschrieben werden. Aber letztendlich bräuchten wir jetzt erst einmal auch eine Berufsordnung, ja, um auch klar zu definieren, was ist Pflege und was sind unsere Kompetenzen, wo liegt es, wo liegen unsere Verantwortlichkeiten, ja. Und wenn wir das nicht aus uns selbst heraus schaffen, nämlich über den Weg einer Kammer, da werden das wieder andere für uns tun, wie schon Jahrzehnte, man kann fast sagen Jahrhunderte. Und das sehe ich uns halt einfach in einer Situation, die für die Pflegefachpersonen eigentlich nicht so günstig ist. Ja. Ja. Im Ausland funktioniert es ganz anders. Wir haben einen ganz anderen Stand in den USA, in England, aber selbst in den Nachbarländern. Ja,
ja, jetzt ging das mal groß durch die ganzen Leitmedien. Oh, Pflegekammer gescheitert, weil sich eben da nicht genug dran beteiligt wurde, wie auch, also aus den verschiedensten Gründen. Ist das wirklich so oder sagen Sie, okay, wir machen da trotzdem weiter?
Ja gut, also ich meine, es gibt ein Gesetz in Baden-Württemberg jetzt, man redet ja von Baden-Württemberg her, also es gab ja das Pflegekammergesetz und da gab es ja so eine ominöse Quorumsregelung in dem Gesetz, dass halt mindestens 60% zustimmen müssen, beziehungsweise es dürfen nicht mehr als 40% widersprechen. Und dann gab es dieses Anschreiben an alle Pflegefachpersonen in Baden-Württemberg, wo erstmal über die Arbeitgeber die ganze Adresse eingeholt wurde, was sehr schwierig war. Dann wurden alle Pflegefachpersonen angeschrieben. Wir haben in dem Prozess gemerkt, dass wir gar nicht wissen, wie viele Personen in Baden-Württemberg überhaupt in der Pflege beschäftigt sind. Also es gibt gar keine valide Datenbasis. Ja, weil, also Beispiel, wenn man mal die Krankenhaus- und die Pflegestatistik herannimmt, da müssten laut diesen beiden Statistiken in Baden-Württemberg rund 113.000 Pflegefachpersonen beschäftigt sein. Wir haben insgesamt 120.000 angeschrieben über die Arbeitgebermeldungen. Und es sind auch viele, viele an uns herangetreten, die gesagt haben, wir sind noch gar nicht gemeldet worden. Also da fehlen noch ein paar 10.000. Ja. Also das ist somit eins der Grundprobleme, was man in der Pflege habe, dass da politisch mit Zahlen agiert wird und man weiß eigentlich gar nicht, wie viel es von uns als Pflegefachpersonen überhaupt gibt. Ja. Und das ist ja auch eine der Hauptaufgaben einer Pflegekammer, wie das auch im Ausland der Fall ist, die Pflegekräfte zu registrieren. Also sprich erstmal zu erfassen, wer ist denn überhaupt Pflegefachperson, wo und wo arbeitet er? Es gibt Arbeitsfelder, da haben wir total blinde Fleck. Also es gibt Felder, sagen wir mal, ambulante OP-Zentren, Dialysezentren. Es gibt große betriebsärztliche Dienste, auch in Großunternehmen, wo viele Pflegefachpersonen arbeiten. Die sind auch bei der Politik gar nicht auf dem Schirm, dass da überhaupt Kolleginnen und Kollegen arbeiten. So, und das Verfahren ist dann gelaufen. Dann sind die Personen angeschrieben worden und hatten dann innerhalb von 6 Wochen Zeit, das ist gelaufen bis Ende Februar, dann einen Widerspruch einzubringen. Ja, und dann gab es natürlich in der Phase auch viele, die halt lobbyiert haben gegen diese Kammer. Ja. Also sprich meistens halt diejenigen, die jetzt nicht unbedingt möchten, dass die Pflegekammer oder dass die Pflege sich halt auch stark macht, sprich Arbeitgeberverbände und leider Gottes auch teilweise Gewerkschaft, die einfach befürchtet, wenn so eine Pflichtmitgliedschaft kommt, ja, und dann überlege das sich die Leute ja schon, zahle ich dann noch einen Gewerkschaftsbeitrag, was ich persönlich absolut schade fände, weil ich finde, wir brauchen beides, ja, um wirklich wirksam zu werden, weil es auch unterschiedliche Aufgaben gibt. Aber das hat einfach dazu geführt, dass da eine massive Gegenkampagne gestartet wurde und dass dann jetzt am Schluss halt es ein sehr, sehr enges Ergebnis gibt. Ja. Und leider hat man dann wieder gemerkt, dass Politik, man hat in der Politik jetzt schon ein Quorum gewählt mit 60%. Also ich kenne Demokratie so, wenn 50 plus einer 1% dann abgestimmt hat, dann ist das eine Mehrheit. Also in diesem Landespflegekammergesetz Baden-Württemberg ist diese Mehrheit auf 60% gesetzt wurde schon. Ja, und jetzt sind wir um die 60% rum unterwegs und dann ist das immer noch nicht genug. Ja, dann ist man da immer noch vor sich und da hat sich leider auch unser Minister ein bisschen frühzeitig aus der Deckung gewagt und hat sich da unter Druck setzen lassen von verschiedenen Richtungen aus und hat dann das schon im Vorfeld relativ schnell gesagt, ja, dass das wahrscheinlich nichts wird. Ja, obwohl, sagen wir mal, dieses Registrierungsverfahren, die Daten noch gar nicht validiert waren. Ja, man kann sich vorstellen, also wir reden über 120.000 Anschreiben, wir reden über so roundabout 50.000 Einwendungen, dass das halt auch, dass da halt das eine oder andere ein bisschen querlaufen kann. Das muss halt erstmal ordentlich geprüft werden. Und dann kann ich mich auch klar dazu positionieren. Insofern sind wir an der Stelle noch als Gründungsausschuss im Moment dabei zu sagen, hier, ja, wir prüfen das jetzt und das Ministerium kriegt dann unseren Prüfbericht und dann muss das Ministerium halt dann auch sagen, wie es ist. Ja, und wenn es dann halt am Schluss nur um ein paar Stimmen geht, so ist halt mal Demokratie. Ne? Also.
Richtig. Ja, spannend, dass es da auf jeden Fall weitergeht. Wenn wir jetzt uns auf das Hauptthema des Podcasts mal fokussieren, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie jetzt zum dritten Mal in Ihren 15 meiner gar genauer Altenhilfe auch ganz bewusst das Pflegedokumentationssystem wechseln. Und bei vielen Betreibern stellt sich allein bei dem Gedanken, glaube ich, so alle Fußnägel und die Nackenhaare hoch, wenn sie daran denken, okay, sie müssen jetzt das System wechseln, wo alle Daten drin sind und so weiter. Sie haben gesagt, Sie sehen das auch als Chance. Also vielleicht können Sie mir da mal ein bisschen einen Hintergrund geben. Also warum wechseln Sie und warum sehen Sie das als Chance?
Ja gut, also zum einen ist es so, dass ich habe ja vorhin schon eingangs gesagt, als ich in die alte Hilfe gewechselt bin, damals schon bei meinem ersten Arbeitgeber, war das für mich auch schon erstaunlich, also dass es da schon mehr EDV gab als in einem klinischen Setting. Ja. Und es war auch so, als ich zur alten Hilfe gegangen bin vor 15 Jahren, da hatten wir, ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, mal drei Rechner hier am Start. Ja. Mittlerweile haben wir, sind wir weit über 350 Endgeräte wahrscheinlich, ja. Weil wir hier wirklich auch ambulant, stationär alles digitalisiert haben, ja. Und ja, es ist so, wenn ich ein EDV-System einführe, also einmal, wir müssen jetzt aktuell deshalb wechseln, weil unser bisheriges System, bisher servergestütztes System war, wird jetzt auf ein cloud-basiertes System umgestellt. Und mit diesem neuen Release ist es faktisch ein komplett neues Programm. Und so haben wir uns da entschieden zu sagen, wir gucken jetzt, was jetzt für uns das Beste ist. Wir haben uns jetzt für einen anderen Anbieter entschlossen, mit dem wir auch schon ambulant unterwegs waren. Ja, das für uns auch wichtig ist, dass wir da ein Stück weit Synergieeffekte dann nutzen, auch wenn es das Programm aktuell nicht hergibt. Aber wir gehen davon aus, dass es in den nächsten 1-2 Jahren auch gut zusammenwächst, sodass wir eine gemeinsame Datenbank nutzen können. Ja. Aber das ist einfach so der Hintergrund. Also es ist natürlich immer ein großes Projekt, so eine Umstellung. Und das muss ich auch jedem ans Herz legen, der davor steht. Also wie gesagt, ich mache es jetzt schon das dritte Mal. Also das muss gut projektiert werden. Und man muss halt auch vor allem gucken, dass man hier intern dann Ressourcen freischafft und Menschen hat, die sich ausschließlich um das Thema kümmern. Und vor allem Menschen hat, die dann auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch immer wieder anleiten und anlernen. Ja. Wie gesagt, bei uns waren schon viele relativ weit, weil man schon lange auch damit arbeitet. Jetzt vom Dienstplan angefangen über die komplette Pflegedokumentation ist eigentlich alles digital, aber wir haben manche Berufsgruppe, die sich da schon ein Stück weit da zurücklehnen konnten oder gesagt haben, da will ich jetzt erstmal nichts damit zu tun haben. Ja, das war jetzt bei uns in unserem speziellen Fall, ja, es war eigentlich ausschließlich nur noch die Pflegehelfer. Ja. Selbst die Alltagsbegleiter haben schon immer dokumentiert, Fachkräfte eh, aber die Pflegehelfer haben sich da ein bisschen zurückgehalten. Ja. Und insofern sehe ich das jetzt wieder als Chance mit der Neuanführung. Haben wir einfach gesagt, wir gucken jetzt unsere Prozesse an. Dann haben wir am alten Programm einige Prozesse identifiziert, die sich einfach so im Laufe der Jahre, sage ich mal, hat man sich immer so ein paar Krücke gebaut, vielleicht ein Programm nicht in seiner Vollform auch immer genutzt. Ja, also da waren schon mehr Potenziale drin, als man dann genutzt hat, aber der Mensch ist halt immer, er nutzt halt gern einmal so kleine Querwege, um sich das Leben leichter zu machen, vermeintlich, und macht es dann doch ein bisschen schwerer und auch das, so Dinge schleifen sich einfach ein. Ja, und das ist jetzt einfach. Deswegen sage ich es als Chance, wenn wir jetzt am Beginn eines mit einem neuen Programm einfach mal dran sind, auch wirklich zu gucken, dass wir alle Prozesse jetzt einfach für uns nochmal anschauen und auch nochmal beginnen, alles nochmal ein Stück weit besser aufzusetzen. Und ich muss sagen, wir haben jetzt gestartet, im letzten Monat ist das System scharf gegangen. Wir hatten eine Übergangsphase von 1,5 Monaten, wo wir die ganzen Schulungen gemacht haben. Und muss sagen, jetzt kann man schon sagen, jetzt nach gut 2 Monaten ist es schon recht gut angelaufen. Und wir haben auch einige Prozesse identifizieren können in diesem Prozess, wo man sagt, da müssen wir das ein bisschen anders machen. Und ja, einfach immer gemeinsam im Austausch. Es gibt also regelmäßige Austauschrunde auch, Projektverantwortliche in der Einrichtung, die das koordiniert und macht dann immer regelmäßige Feedbackrunde, wenn jetzt irgendwas querläuft. Dass man dann gemeinsam versucht, das Programm halt auch optimal an die Stadt zu bringen.
Die Projektverantwortlichen, die in diesem Team dann agieren, um sicherzustellen, dass es eben gut ausgerollt wird, ist es dann typischerweise eine Pflegedienstleitung, ist es eine Wohnbereichsleitung, ist es einfach eine Pflegefachkraft? Also wen setzt man da den Hut auf?
Also im idealischen Falle, ja, also wir hatten eine Projektverantwortliche, die uns so das erste Halbjahr, also in der Vorphase und bis jetzt über die erste 2 Monate Einführung begleitet hat. Die war aber nur projektmäßig bei uns beschäftigt. Es war eine Kollegin, die früher auch mal bei uns in der Pflegedienstleitung beschäftigt war. Die hat uns da ein halbes Jahr mit begleitet. Und dann haben wir eine junge Kollegin, die aktuell im Studium, im Pflege- und Gesundheitsmanagement-Studium auch ist, die auch, sagen wir mal, EDV-affin ist und auch einen guten Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen hat, die das Projekt dann mit ihr parallel angegangen ist und jetzt auch weiter begleitet und ja, da einfach so als Ansprechpartner immer zur Verfügung steht. Was wir von Anfang an aber klar gesagt haben, unsere Zielausrichtung ist nicht, dass wir, sagen wir, am Schluss einen Experte, eine Expertin im Unternehmen haben, die dann für jede Kleinigkeit immer angefragt wird, sondern das Ziel, was wir uns fürs Projekt gesetzt haben, ist, dass letztendlich nach einem halben Jahr spätestens alle Experten in diesem Programm sind. Und also wir wollen so möglichst viel Schultern verteilen, ja, quasi im Team unterwegs sein. Und das ist uns, muss ich sagen, auch in dem Projekt bisher schon sehr gut gelungen und da sind wir sehr zuversichtlich.
Ja, Glückwunsch. Aber mit der Erfahrung, die Sie da jetzt schon hatten, weil Sie es das dritte Mal machen, soll das ja auch so sein.
Genau.
Nee, und dann, wie sieht es denn ansonsten bei euch mit auch der Infrastruktur auf? Also selbst heute, ich fasse es ja gar nicht, 2024 ist WLAN immer noch so ein Streitthema, wo alle wie Wunderblumen aus der Wäsche gucken und sich fragen, wie sie es finanzieren sollen, da ein flächendeckendes WLAN zu machen, mit dem sowohl Mitarbeitende als auch Bewohner arbeiten können. Ne? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also wir haben das sukzessive ausgebaut. Ja. Und wir hatten jetzt bei unseren drei Einrichtungen, ich habe gesagt, das Hausgemeinschaft, der Haus ist 2015 an die Stadt gegangen, das war damals ein Ersatzneubau. Unser Bestandshaus haben wir dann bis 2017, also nachdem wir diesen Ersatzneubau geschuldet hatten, haben wir dann saniert, teilweise im Bestand. Also da sind wir, was, sagen wir mal, die EDV-Grundstruktur betrifft, das haben wir von Anfang an gut aufgebaut. Ja. Und das andere Bestandshaus ist jetzt 20 Jahre alt, aber auch da haben wir flächendeckend dann WLAN ausgebaut, aber immer sukzessive. Also es ist natürlich schon eine immense Investition. Ja. Und es ist natürlich, wenn ich dann dran denke, was da an Investitionsförderung auch für die Einrichtungen, ja, es wird was freigemacht, ja, aber wenn ich mir überlege, also das ist ein Tropf auf der heißen Stein, also da hätte ich nicht mal die flächendeckende Verkabelung hier mitzahlen können. Also das ist schon was, wo man einfach sich bewusst sein muss, dass das einfach auch Geld kostet. Ja. Und wir sind diesen Weg aber ganz bewusst gegangen und haben da wirklich über die letzten 10 Jahre kontinuierlich, jährlich immer wieder investiert, ja, um dann am Ende des Tages halt auf dem Stand zu sein, der einfach passend ist. Ja. Und ja, also wir wollten es nicht mehr missen. Auch Mitarbeiter, die am Anfang, jetzt gerade wenn ich dran denke, als man die Dienstplanung dann eingeführt habe und so, das war ein riese Alarm hier, oh je, jetzt nur noch über den Computer und keine Ausdrucke mehr und hinten und vorne, aber es haben sich mittlerweile echt alle daran gewöhnt und es wird auch keiner mehr, sagen wir mal, einen Dienstplan oder eine Pflegestrukturplanung oder was auch immer per Fuß machen wollen. Ja, das wird heute auch gar nicht mehr gehen, das muss man mal ehrlicherweise sagen, ja. Aber es war schon ein langer Weg und man muss halt gucken, dass man die Kolleginnen und Kollegen hier immer wieder mitnimmt, ja. Was man nicht außer Acht lassen darf, bei allem, ich bin da ein sehr großer Freund davon, aber die laufenden Kosten, das ist so, das muss ich jetzt dann auch als Geschäftsführer ein Stück weit sagen, also es wird halt leider nicht wirklich in unseren Pflegesatzverhandlungen auch dem Rechnung getragen, was wir halt auch hier an kontinuierliche Kosten haben. Ja? Und wenn ich bloß dran denke, das war jetzt glaube ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren, wo zum Beispiel die Abschreibungssätze für die EDV-Endgeräte dann quasi auf 1 Jahr runtergesetzt wurde, also sprich, ich hab's, sobald ich einen Computer kaufe, habe ich das im Aufwand in diesem eine Jahr drin. Das ist natürlich ein Wahnsinn, ja, und wir wissen alle, wie teilweise kurzlebig diese Geräte sind, ja, also ich habe jetzt hier kein Gerät mehr, was älter wie 5, 6 Jahre ist, ja, weil dann kannst du irgendwie in die Tonne hauen, ja, aber das kostet natürlich alles Geld. Und was man nicht vergessen darf, natürlich, du brauchst halt auch ein Stück weit Fachexpertise oder gute Partner, die jetzt für die, sagen wir mal, für die Wartung und für die Instandhaltung, für die Netzwerkpflege und so weiter mit sich zuständig fühlen, ja, weil das kriegst du, die kosten Geld und die sind teilweise oder die sind recht gut bezahlt, die Damen und Herren, ja. Und das kann eine Einrichtungsleitung oder Pflegedienstleitung, das kannst du nicht nebenher machen. Das ist einfach so, ja.
Ja, definitiv. Also wenn man das nebenher macht, dann wird es, glaube ich, also A, läuft es dann nicht mehr rund und B, wird es ja auch ein Sicherheitsrisiko. Und ich meine, wir sind jetzt in einem Zeitalter, in dem mehr als genug auch Pflegeeinrichtungen und Kliniken schon gehackt worden und ähnliches, weil eben Sachen nicht richtig gewartet wurden. Muss man nicht unbedingt riskieren. Also von daher, ja, gerade, also kann man sich nur wünschen, dass das in Zukunft noch besser refinanziert wird, also auch diese laufenden Kosten, die damit einhergehen, weil ja die 12.000 Euro aus dem PPSG, die man, haben Sie ja selber schon gesagt, mit der ersten Verkabelung eigentlich weg.
Genau.
Jetzt hört sich das bei Ihnen alles nach vielen, vielen Erfolgsprojekten an. Also sowohl das Pflegelogosystem als auch die technische Infrastruktur, die Grundausstattung. Gab es denn auch mal Projekte, die nicht so rund liefen, wo sie gesagt haben, boah, das hätte ich mir irgendwie besser vorgestellt oder da haben wir was zumindest draus gelernt?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe ja gesagt, dass wir 2017 hier mit unserem Bestandshaus an die Stadt gegangen sind. Wir sind dort auch, wir haben dort ein Quartiershaus entwickelt, haben da den Bereich betreutes Wohnen wesentlich stärker ausgebaut und wir waren schon seit 2014 sowas mit dem Thema AL ein Stück weit unterwegs, waren da auch mit einem innovativen Anbieter am Start und wollen eigentlich hier flächendeckend so ein AL-System auch anbieten. Ja, haben wir auch.
Und was sollte das alles so können? Also Sensoren und, ja, und smarte Haussteuerung und also so weiter? Oder?
So weit sind wir nicht gegangen, weil das an der Stelle, das wäre auch mit dabei gewesen, aber das hätte die Investitionssumme dann nochmal deutlich nach oben gedreht. Aber was für uns im Vordergrund stand, war halt, sagen wir mal, technische oder individuelle Dienstleistungen dann über so ein Tablet-System dann auch zur Verfügung zu stellen, ein Notrufsystem zur Verfügung zu stellen. Ja, jetzt auch für die Bewohner dann eine einfachere Kommunikation mit Angehörigen und so weiter. Also das war alles am Start, haben wir auch alles eingebracht gehabt und muss sagen, was es bedarf hätte, dass es richtig an die Stadt ging, wäre deutlich mehr Manpower gewesen. Also wir hätten, wenn man es wirklich, bin ich heute davon überzeugt, man hätte eigentlich eine Person komplett freistellen müssen, um das einfach auch den Endnutzern ein Stück weit mehr ans Herz zu legen und vor allem auch, sagen wir mal, die Dienstleistungen, die wir im Hintergrund hatten, auch Informationsdienstleistungen und so weiter, das muss halt auch alles gepflegt werden. Ja. Das kann ich nicht so nebenher machen. Und das hat einfach dazu geführt, dass das immer so mit angezogener Handbremse, sage ich mal, so an die Stadt gegangen ist und dass so die, sagen wir, die Endnutzer dann am Ende des Tages das gar nicht so in Anspruch genommen haben. Und dann ist es teilweise auch von Innovationen halt überholt worden. Also das war noch so, ja, es war schon seniorengerecht aufgebaut, aber wenn ich mir heute manche App-Lösungen anschaue, die können da schon viel mehr jetzt als dieses System ursprünglich konnte. Also,
ja, klar, ich meine, 7 Jahre ist in dem, ist es auch eine lange Zeit, 7 Jahre, da passiert auf dem Markt ganz, ganz viel und ja, ich kann es verstehen. Ich meine, die Leute, die da bei euch eingezogen sind, die sind halt nicht die Digital Natives, die schon so eine Gewohnheit hatten, mit solchen Tools umzugehen. Und wenn man da jetzt niemanden hat, der die immer mal wieder da heranführt und sagt, hey, schau mal, das sind die Vorteile und guck mal, das kannst du damit machen, ja, dann also, kann mir gut vorstellen, dass man das dann irgendwann einschläft und dann sagt man sich natürlich, ah, hätte man sich die Investition theoretisch auch sparen
können. Richtig, richtig. Aber es war ein gutes Lernfeld und ich habe das auch immer wieder, ich meine, es sind ja jetzt hier auch in der Region und teilweise auch so digitale Netzwerke jetzt am Entstehen, wo sagen wir, Ehrenamt drüber koordiniert wird, wo auch Menschen zusammengebracht werden müssen. Und ich gebe da immer wieder unsere Erfahrung ein Stück weit und sage, können wir verdammt viel machen. Das ist klasse, ja, aber man muss dann aber auch wirklich bereit sein, die Man and Woman Power zur Verfügung zu stellen und das einfach auch an die Menschen heranzubringen, weil mir nützt die beste Technik nichts, wenn sie einfach auch nicht gescheit genutzt werden kann. Ne? Und das war bei uns halt auch so, wie Sie sagten, es gab einen Großteil der Bewohner, die mit so Sachen noch gar nichts am Hut hat, aber dann gab es natürlich auch die andere Fraktion, die hier ins Haus eingezogen sind mit ihrer Endgeräte, ja. Und die wollten dann halt mit so einem Schmalspur AL-System unterwegs sein, wenn sie daheim normalerweise mit dem iPad schon komplett alles nutze, von Bankgeschäfte über was weiß ich nicht auch was, ja. Also das ist schon spannend, ja.
Ja, das glaube ich. Aber immerhin haben sie was aus dem Scheitern mitgenommen und heute, ich meine, Sie haben es ja vorhin beim Pflegedokumentationswechsel schon selber gesagt, da hat man dann nur auch nur einen Projektverantwortlichen, der sich eine Zeit lang nur darum gekümmert hat, ne? Und der ist, wo sich dann eben eingeschlichen hat und auf die Häuser verteilt wurde nach und nach. Also von daher, es bringt auch immer irgendwo was Positives
genau. Mit sich. Genau, ja, also das ist, kann ich, wie gesagt, auch nur jedem ans Herz legen. Also es ist wirklich was man vielleicht in der Pflege aber oft gar nicht so gelernt haben, nämlich wichtig wirklich aber viele Dinge, ein gescheites Projektmanagement halt anzulegen, ja, und das halt auch im Vorfeld zu planen, weil was ich im Vorfeld nicht ordentlich geplant habe, das macht mir so im weiteren Verlauf des Lebens nur zusätzlich schwer und führt dann an der einen oder anderen Stelle wirklich auch dazu, dass so ein Projekt scheitert, ja.
Ja, sind wir eigentlich mit meinen Fragen schon fast durch. Eine letzte hätte ich noch, die stelle ich hier eigentlich fast jedem Gast. Und zwar, was sind denn so 3 digitale Lösungen, auf die Sie in Ihrem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten wollen würden in Ihren Einrichtungen?
Wo würde ich nicht drauf verzichten wollen? Also ich muss ja sagen, wir sind schon, also von der Kommunikation her, mittlerweile komplett digital. Ja, also wir arbeiten da mit Microsoft Teams, zwar noch nicht in der vollen Endausbaustufe, sage ich mal, aber wir haben uns da wirklich jetzt gerade über Corona ziemlich stark reingefuchst und das ist eine tolle Sache. Worauf ich nicht verzichten wollen, wir haben ein relativ tolles Mitarbeiterportal, ja, wo wir eine relativ einfache Lösung auch, ja, wirklich ein Portal, wo ich dann verschiedene, in einem geschützten Bereich verschiedene Verknüpfungen dann auch aufmache, also wo man den Mitarbeitern auch alle mögliche Informationen zur Verfügung stelle, vom Qualitätsmanagement-Handbuch über unser ganzes Angebot, was berufliches Gesundheitsmanagement betrifft, über Fachbücher und so, Bibliothek, wo man da zur Verfügung stellt. Also das ist schon eine ganz tolle Sache. Ja, und klar, natürlich.
War das eine eigene Lösung oder eine
Nein,
fertige
das
Software?
war mit unserem Dienstleister zusammen. Also das Tool ist natürlich jetzt ist eine Open-Source-Lösung, die man frei beziehen kann, aber wir haben das schon auch selbst aufgebaut und auch von den Inhalten her selbst ausgestaltet. Ja. Da läuft zum Beispiel auch so lästige Dinge drüber wie die digitale Krankmeldung. Ja. Ja, das ist ja mittlerweile so und wir haben das nochmal für uns so abgebildet, dass sich die Mitarbeiter dann auch nochmal über dieses Portal jetzt in der Personalabteilung auch direkt dann erkranken melden können. So Geschichten haben wir damit eingebaut. Ja, also das würde ich gar nicht mehr weggeben wollen. Das ist eine ganz tolle Sache. Einfach im Unterhalt, sage ich mal, einfach in dem, wie man es ausbauen kann. Ist jetzt nicht die High-End-Lösung, sage ich mal. Aber ist eine wirklich eine sehr gebrauchstaugliche Geschichte, ja. Ja, und natürlich, was sich gar nicht mehr hergeben wird, wäre jetzt wirklich auch unser Pflegedokumentationssystem. Also da, ich meine, als ich noch eine direkte Pflege war, waren wir überwiegend nur noch oder nur papiermäßig unterwegs. Also da in die Zeit will ich nicht mehr zurück, um Gottes Willen.
Das kann ich verstehen. Ja, Herr Koch, dann ganz lieben Dank für die offenen Einblicke hier. Ich hoffe, man trifft sich mal auf irgendeiner Veranstaltung, auch wenn wir jetzt räumlich natürlich ein bisschen weit weg sind. Dessau und Gaggenau ist ein bisschen, kosten bestimmt 6 Stunden Fahrt, würde ich
Ja, auf
vermuten.
jeden Fall. Ja, aber es ist sicherlich vielleicht auf dem Deutschen Pflegetag oder bei irgendeinem Messe. Ja.
Stimmt. Ja, da bin ich dieses
Ja,
Jahr auch
dann
wieder.
sehen wir uns da
Ja, ja,
sicher.
ja. Ja, dann freue ich mich darüber. Danke für Ihre Zeit und bis bald.
Ja, dann genau. Bis bald. Tschüss.